Und damit komme ich zurück zur Utopie, die ich ja eingangs als eine Unmöglichkeit bezeichnet habe. Wir können die Geschichte nicht machen. Aber wir können unsere Energie und unsere politischen Anstrengungen auf die gemeinsam geteilte Welt richten, anstatt in einer immer kleinteiligeren Nabelschau um uns selbst zu kreisen. Wir können gemeinsam versuchen, diese Welt zu begreifen und so einen Abstand gewinnen von der gesellschaftlichen Ordnung und ihren Zumutungen.
Feministische Utopien entwickeln, gemeinsam und in Differenz. Ein Mitschnitt der Vortragsreihe des feministischen Wissenschaftskollektivs zwischen Institution und Utopie vom 17. Februar. In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Utopie im Feminismus. Denn feministische Bestrebungen sind immer auch in die Zukunft gerichtet. Es geht bisweilen um Kämpfe für eine Gesellschaft abseits von Herrschaft, um Anerkennung oder um die Auflösung geschlechtlicher Positionen. Die Verinselung aktueller feministischer Ausrichtungen, Perspektiven und Bemühungen scheint das Projekt eines solidarischen feministischen Kampfes heute jedoch vor neue Probleme zu stellen. Wie ist ein gemeinsames Kämpfen trotz unterschiedlicher Utopien in feministischen Bewegungen heute möglich? Wer kämpft gemeinsam und mit welchem fantasierten Ausgang bzw. Ziel? Sind wir zu EinzelkämpferInnen geworden oder verweist gerade unsere Geschlechtlichkeit auf eine unumgängliche Angewiesenheit? Anhand dreier unterschiedlicher feministischer Perspektiven zu den Themen Gemeinsamkeit, Angewiesensein, Differenz und Solidarität soll versucht werden, eine Standortbestimmung aktueller Möglichkeiten feministischer Kämpfe zu entwerfen und danach zu fragen, in welche utopischen Zukünfte diese jeweils führen können und sollen. Hierzu hört ihr in der heutigen Folge des Mosaik-Podcast einen Mitschnitt der Veranstaltung Sharing Different Heartbeats – Feministische Utopien entwickeln – Gemeinsam und in Differenz. Die Veranstaltung war Teil der Vortragsreihe mit dem Titel Es ist nichts zwischen uns – über die Produktivität des Konflikts im feministischen Widerstreit und fand am 17. Februar in der Frauenhetz in Wien statt. Organisiert wurde der Abend vom feministischen Wissenschaftskollektiv zwischen Institution und Utopie. Als Vortragende wurden Birge Krondorfer, Lena Böllinger und Paula Achenbach eingeladen. Im Folgenden hört ihr nun von allen drei RednerInnen kurze Vorträge, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Thema Utopie im Feminismus auseinandersetzen. Zu Beginn hört ihr den Beitrag von Birge Krondorfer, die den Abend inhaltlich eingeleitet hat.
Ich weiß nicht, ob meins ein Vortrag ist. Ich habe keinen geschlossenen Text heute mitgebracht. Das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Vielleicht liegt es an dem Thema. Ich weiß es nicht. Ja. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon sehr oft mich dazu schriftlich geäußert habe. Es kann auch sein. Jedenfalls, also was ich heute so leisten kann oder euch bringen kann, sind so Spots oder einige Aspekte, die mich da bewegen und beschäftigen und immer wieder bewegt haben und beschäftigen. Also schon nicht erst seit gestern, sondern seit vorvorgestern. Und weil das Thema an sich ist ja auch nicht neu, diese Differenzenfrage im Feminismus oder in den Feminismen und immer wieder auch traurig. Ja. Vielleicht geht es mir deswegen auch komisch, weil es heute so direkt Thema ist, also nicht verschnörkelt, ein bisschen schon verschnörkelt, aber ob ich zu Zukünftigen was sagen kann, das glaube ich nicht. Weil, wie soll ich das jetzt ausdrücken, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und wie viel man schon gehofft hat und Zukünftiges sich ausgedacht hat und es läuft sichtbar alles den Bach hinab aktuell. Also jetzt meine ich auf der Weltperspektive, nicht nur innerhalb der feministischen Bewegung. Da weiß ich dann auch nicht. Also man kann das irgendwie einfach überhaupt nicht sagen, ja, was passiert oder passieren wird. Deswegen ist, ich habe immer schon das Thema Utopie abgelehnt, und weil das fand ich eben eigentlich im Sinne des Nichtorts immer, also mir ist es wichtiger, den Ort oder die Gegenwart zu reflektieren und vielleicht Sinnvolles rauskristallisieren zu können, was uns was hilft. Wenn ich zu lange rede, du musst mich einfach unterbrechen, weil ich habe, wie gesagt, keinen Anfang und kein Ende so wirklich, sondern so ein paar Punkte. so eine Art Einkreisung. Vor 3 Tagen war am Zentralfriedhof, der Wiener Zentralfriedhof, für die deutschen Zuhörerinnen, Wiener Zentralfriedhof, eine Gedenkfeier für Johanna Donal. Johanna Donal, also eine kleine Mahnwache und so weiter, die wäre 85 geworden und so weiter. Und warum sage ich das? Weil da dort, also bei den kleinen Ansprachen und so weiter, also Johanna Donal war die erste, nur auch für die Zuhörerinnen außen wie Ihnen, die sie nicht kennen, war die erste war die Frauenstaatssekretärin 1979 bis 1990 in Österreich und dann war sie die erste Frauenministerin 1990 bis 1995, bevor sie dann abgesägt wurde. Seitdem gibt es die Einrichtung eines Frauenministeriums, das heute besetzt, naja, ich sage zu heute nichts. Jedenfalls war Johanna Donal, wird jetzt im Nachhinein mehr als noch zu ihren Lebenszeiten sozusagen ein bisschen als Pionierin und Ikone auch der Frauenbewegung verhandelt, obwohl es mit der Frauenbewegung immer viel Krise gab, weil die war halt eine Parteitante, die Donal, aber sie hat es geschafft, vieles zu verbinden. Und so waren dann die Ansprachen auch, also dass es ja darum ginge, irgendwie diese verlorene Einheit oder den Verlust sozusagen des Gemeinsamen der Frauenbewegung und so weiter doch wiedergefunden werden möge. So, das wollte ich mal so, weil das jetzt gerade so gepasst hat zu dem heutigen Thema, fand ich da im Rückgriff. Und ich fand es schön, dass diese Mahnwache und so weiter gegeben hat, dass man die also auch sozusagen selber erinnert und nicht, ja. Und es waren das wirklich, wie soll ich sagen, generationell gemischte, ja, so, finde ich wichtig auch dazu zu sagen. Das Zweite, was mir eingefallen ist, zum heutigen, genau vor einem Jahr so ungefähr, haben wir hier von der Frauenhetz eine Veranstaltung organisiert, die hieß Diversität im Feminismus. Und die war also sehr gut besucht und so weiter und so fort. Also ein ähnliches Thema zu ähnlichen Zeitpunkt, wie ihr das da aufgegriffen habt. Und das Schwierige dabei war das war so ein bisschen widersprüchlich. Wir bekamen dann die Rückmeldungen, dass es toll war, dass das Thema mal jemand öffentlich überhaupt inszeniert hat und so weiter und anderes. Also es war so ein Podium mit verschiedenen Positionen. Und andererseits war es aber auch so, dass alle extrem verhalten geredet haben. Also es kam tatsächlich öffentlich nicht zum Streit. Das heißt, das ganze Thema ist offensichtlich sehr mit Angst besetzt, in dem Moment, wo man sozusagen an einem Ort zusammensitzt. So, das ist so eine Erfahrung, ja? Also wo man außerhalb sozusagen des E-Mail, also des digitalen und so weiter Verhältnisses sich tatsächlich trifft und miteinander reden könnte, passiert es nicht. Also weil alle sich so, Entschuldigung, anscheißen, ja, also wirklich Ängste haben, ja, dass da irgendwas ganz Furchtbares passiert. Ja, es ist ja wirklich interessant, sage ich mal so. Naja, was ist denn die Angst vor Unterschieden? Das ist ja das große Thema, was dahin. Was ist wirklich die Angst, sozusagen, sich über Unterschiede zu verständigen, zu unterschiedlichen Haltungen, zu unterschiedlichen Perspektiven, zu unterschiedlichen Weltwahrnehmungen und Selbstverhältnissen etc. 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 Also was ist da los? Ja, wieso ist das so schwierig geworden? Ja, und damit wäre ich dann ja schon ein bisschen im Thema. Ach so, nein, eins möchte ich auch noch sagen, nämlich dieses von euch gewählte: Es ist nichts zwischen uns. Ach so. Da bin ich richtig ein bisschen drüber gestolpert. Einerseits, wie ich dich verstanden habe, heißt das, es ist nicht zwischen uns, das heißt, es ist überhaupt als wurscht, also so eine Art von Gleichgültigkeit, ja, es ist halt nichts, ist eh nichts, ja. Dann aber habe ich mir gedacht, gut, es könnte ja auch heißen, wenn man so sprachlich, es könnte ja auch heißen, es ist nichts zwischen uns im Sinne, wir sind so symbiotisch. Also es passt kein Stückchen Papier, nichts passt zwischen uns, weil wir so ineinander verknotet sind. Das ist doch ein interessanter Aspekt zu dem Ganzen. Und das Dritte, was mit diesem Zwischen, was ich da so assoziieren konnte, ist Hannah Arendts Konzept des Politischen als Zwischen. Also wo sie sagt, dass Politische findet dort findet immer nur zwischen den Menschen statt. So. Und es gibt nicht den Einzelmenschen, der politisch ist, weil das ist Sinn, also das ist einfach, das ist nicht zu denken, das ist Quatsch, ja. Sondern sozusagen das Politische findet immer nur zwischen den Menschen statt. Sie übersetzt dann eben Interesse auch mit Interesse, also dazwischen sein. So. Also, und diese Sachen sind alle mir mit diesem Motto, ja, das alles sozusagen hat unmittelbar auch was damit zu tun. Zwischen Unterschiede, Angst und so weiter. Pluralität, ich habe ja die zwei Keywords sozusagen, Pluralität und Solidarität im Titel. Und wieso, was soll das jetzt überhaupt mit dieser Pluralität? Nur ganz kurz, ich habe öfters versucht zu unterscheiden Pluralismus von Pluralität. Einerseits verbinde ich Pluralität mit dem Begriff der Demokratie und halte das sozusagen für essentiell, gerade heute, sich darüber wieder oder immer wieder oder schon wieder oder immer noch Gedanken zu machen, dass die Demokratie nicht verloren geht und damit die Pluralität nicht verloren geht. Ich unterscheide mache ich ja nicht alleine, ist egal, also sozusagen Pluralität von Pluralismus. Pluralismus, der ja so ein bisschen hochgehypt wird, die Vielfältigkeit und die Buntheit und alles ist möglich und lololo. Wie gesagt, ich fasse das alles sehr kurz, kursorisch, ist nicht zu verwechseln mit Pluralität. Pluralismus sozusagen ist innerhalb des kapitalistischen Systems, innerhalb der Systemimmanenz eine Vervielfältigung des Immergleichen. Es gibt 77 Milchsorten und so weiter. Also sozusagen in dieser Logik gibt es zwar eine Option, aber im Grunde genommen eine vorgestanzte Option. Und diese Form des Pluralismus ist eben nicht das, was Hannah Arendt und andere unter Pluralität verstehen. Unter Pluralität werden die tatsächlich Unterschiedenen verstanden und nicht die Pseudo-Verschiedenen, um das jetzt mal so auszudrücken. Also nicht die, die sozusagen, also Pluralismus sozusagen als Produktvielfalt, ja, was hin bis in die Identitäten geht, meiner Ansicht nach, ja, sondern sozusagen Pluralismus als tatsächlich die unterschiedenen Menschen, die immer in einem Prozess sind. Also diese Grundunterscheidung zwischen Produkt, Produktion und so weiter, Produkten und Prozess. Und in dem Zusammenhang ist mir ganz wichtig noch auch zu sagen, dass wir alle, um mit Peter Heintl zu sprechen, systemimmanent sind. Das heißt, wir leben in dem Konzept, in dem Modell der Neuzeit, in dem Modell der Moderne, die sozusagen säkularisiert, Natur beherrscht, technomorphisiert und ökonomisiert uns alle sozusagen im Griff hat. Und innerhalb dieses Systems tun wir denken, handeln, lieben, einfach existieren. Und er sagt und ich sage, und natürlich sagt der Heintl sozusagen aus anderen Gründen als ich, als Feministin, es braucht einen Ort außen. Wir haben keinen Ort außen mehr. Also, und das wird sozusagen als Systemtranszendenz bezeichnet. Also wo ist es uns noch möglich, einen Ort der Selbstreflexion, der Sinnreflexion und der Handelnsreflexion zu haben, wenn alle, selbst die Akademien, die Universitäten, im Sinne der Messbarkeit, der Logik, der Quantifizierung etc., 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 der Zerstörung, der Eigenzeitlichkeit sozusagen verurteilt, also immer mehr sozusagen alle Institutionen sind sozusagen rein. Es gibt sozusagen den Ort des Außen, der Kritik, nicht mehr. Und meine Hoffnung war immer, dass Feminismus und die Frauen sozusagen, nachdem sie ja nach außen gesetzt wurden, mehr ein Gefühl fürs Außen, also für die Marginalität, also fürs Außen haben und deswegen sowas wie der Immanenz etwas entgegensetzen können. Und gerade sie, weil die Beauvoir, wie wir alle wissen, ja die Frauen sozusagen als immanent sozusagen gefasst haben und Unfähigkeit zur Transzendenz, also war immer meine Hoffnung dieser doppelten Überschreitung, sozusagen umso mehr Transzendenz im Sinne dieser Überschreitung hinzukriegen. Das hängt alles für mich mit dem Thema Pluralität zusammen. Wie hängt es aber nun zusammen? Ich weiß nicht, wie lange ich schon geredet habe. Oh, okay, da muss ich sehr viel wegtun. Gut, damit ich nicht immer nur Hannah Arendt, noch ein Zitat. Es war vor 15 Jahren gab es eine Phase, wo man so anfing, über Demokratie nachzudenken, über radikale Demokratietheorien. Da gab es einiges Interessantes aus Frankreich und anderen so Denkern aus dieser Ecke und Denkerinnen und auch so Denker wie der Laclau und so weiter haben irgendwie gesagt, also die kleinste politische Einheit ist eben nicht das Individuum, sondern eine antagonistische Beziehung, beziehungsweise überhaupt eine Beziehung. Das heißt, wieder andersrum gesagt, wie Hegel schon und alle sagten, wir leben nicht alleine, wir leben immer in Bezug durch andere und wir existieren überhaupt nur in Abhängigkeit, also wir sind konstituiert durch die anderen. So, lololololo. Solidarität, wie hängt das jetzt so, also, was ist jetzt eigentlich Solidarität? Da denkt man immer, ja, das weiß ja eh jeder Mensch, was das ist. Oder gerade wir hier wissen das oder so. Oder ehemalige Linke oder wie auch immer. Naja, also so einfach ist das eben auch nicht. Etymologisch kommt das interessanterweise aus dem Wort solide. Und so, das ist ja ganz interessant. Da denkt man sich, oho, erstmal solide, okay. Was jetzt? Ja, und also solide im Sinne von fest, etwas Festes, etwas, wo man zugehörig ist und so weiter. Nochmal im Sinne der Sprachentwicklung übersetzt geht es dabei darum, gemeinschaftlich verantwortlich zu sein. Und das finde ich mal ganz wichtig, auch vielleicht für den heutigen Abend, ja, dass sozusagen Solidarität, die einerseits auf Pluralität angewiesen ist, was also ist der Begriff sinnlos, ja, also Solidarität setzt immer sowas wie die verschiedenen voraus, sonst macht es keinen Sinn, sich mit Leuten zusammenzutun sozusagen, ja, oder zu unterstützen oder wie auch immer. Also das ist mal das eine. Und dann gibt es, das muss ich jetzt mal finden. Ach, Scheiße, jetzt muss ich auch noch, Entschuldigung. Es gibt, man kann unterscheiden zwischen Solidarität gegen etwas, das ist es, glaube ich, eher geläufig, und man kann und Solidarität für etwas. Und das finde ich auch wichtig, genauso wie Freiheit gegen etwas und Freiheit für. Gut, also Solidarität gegen etwas. Das hat den Anspruch auf Exklusivität, da tun sich Leute zusammen, die sie halt das gleiche Denken meinen und überhaupt. Ja, das ist sozusagen relativ easy going, wenn ich das jetzt mal. Solidarität gegen etwas setzt eine In-Group voraus. So, das ist auch, finde ich, wichtig. Ja, also wir sind alle verführt zu dem. Also wir gehören einer Gruppe, wir haben eine gewisse Zugehörigkeit. Fühlen uns da mehr oder weniger solidarisch und es geht aber sozusagen, schließt andere aus. So, und die Solidarität für etwas ist ein bisschen ein anderes Ding. Da kann man sagen, dass die eben diese In-Group-Logik, diese bestehende Ordnung sozusagen, wir sind besser als die anderen und so weiter und so weiter, durchbricht und mehr riskiert. Also die will sozusagen, die Solidarität für etwas ist, betrifft im Grunde genommen, die ist existenzieller, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausdrücken soll, die betrifft eigentlich jeden und jede. Die ist sozusagen gedacht für die Ausgeschlossenen, für die Marginalisierten, für alle, die keine Sprache haben, etc., etc. Und so gesehen kann man sagen, ein sehr humanes Projekt und sozusagen betrifft idealiter jede und jeden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt verständlich machen kann. Das ist eine andere Bewegung als dieses In-Group-Geklüngel. Und von daher, das In-Group-Geklüngel ist antiplural. Da haben wir dann wieder die Arendt und das Politische. Und das andere, das sozusagen offener ist, die Unterschiede zulässt, sozusagen das zwischen den Menschen überhaupt erst möglich macht, wäre sozusagen das andere, da lässt sich dann die Solidarität für etwas damit verknüpfen. Für mich sind diese Gedanken auch neu. Ich führe die heute zum ersten Mal in Gesellschaft vor, sozusagen. Und das finde ich ganz interessant, weil sozusagen das, was wir heute als Blase oder alle bewegen sich nur noch in ihren Blasen, ja, das ist einerseits dieses In-Group-Ding, ja, also sozusagen so eine exkludierende Solidarität, antipluralistisch ohne Ende, antiplural sozusagen genauer gesagt. Und um das nochmal zu verfestigen oder nochmal anders zu begründen, die Hannah Arendt hat sich Zeit ihres Lebens in ihrer politischen Theorie gegen die Familialisierung des Politischen gewehrt und das durchdekliniert. Die Familie als die Burg, der Hort sozusagen, der Verwandten und so weiter. Nein, sozusagen, das ist es eben gerade nicht. Sozusagen, ihr politisches ist nicht das Familiäre, es ist nicht die Artgleichheit, es ist nicht die In-Group, es ist nicht das alles, es ist sozusagen immer die Überschreitung zu den anderen hin. Und nur in der Auseinandersetzung mit den anderen entsteht dieses Zwischen und entsteht sozusagen das, was das Politische genannt werden könnte. Und da könnte man höchstens sagen, ja, das ist meine Hoffnung wegen Zukunft. Ja. Dass wir das wieder finden, ja, dass man solidarisch sein kann, auch über diese Blasen und Grenzen und Unterschiede der Weltwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung hinaus. Und ein Aspekt, ganz kurz. Ein Aspekt sozusagen zum vorläufigen Ende, wir können ja dann eh noch diskutieren, genau. Oder? Also, weil das kam auch in der Ankündigung, in der kurzen davor, dies mit dem Zuhören und das möchte ich jetzt dann auch noch ganz kurz dazu was sagen, weil das hängt ja alles so zusammen. Also das Zuhören ist die andere Seite des Sprechens, es ist die Brücke zum getrennten Anderen. Es signalisiert das Interesse am anderen und es signalisiert das Interesse an der Welt. Und das Zuhören entspricht eben nicht dem Monologisieren, also sozusagen dem nur so vor mich hinreden und so weiter und so fort oder nur mit den gleichen reden. Es entspricht eben nicht dem Monologisieren und ist umgekehrt auch nicht nur ein passives Empfangen, sondern das Zulassen von Verstörung, von Irritation, also eben von was anderem. Und es signalisiert zumindest, ja, also sozusagen es ist ein Versuch, das Hören wieder im Unterschied zu unserer Kultur des Sehens wieder hier fruchtbar zu machen. Es signalisiert eine Offenheit und auch eine Verwundbarkeit und vielleicht, und das wäre meine Hoffnung in all diesen Gedanken zu den Nicht-Streitereien, weil Streitereien würden ja zu was führen, aber eben dieses Nicht-Gestreitete. Würde den anderen ja wenigstens anerkennen als Streitgegner oder Gegnerin. So eben nicht als Feind, mit dem man immer redet, sondern eben als Gegner, mit der sozusagen anerkannt wird als dieser oder diese. Also, das führt eben, und das ist so ein Begriff, der mir da auch wichtig ist in dem Zusammenhang, zu einer Form von Gastfreundschaft. So, also vielleicht ist das sozusagen eine Möglichkeit, über das alles auch nachzudenken, und eben die Utopie nicht in irgendwelchen gezimmerten Schlössern zu sehen, sondern eben im Nicht-Identischen, also in dem, was eben nicht mit dem, was ist, einverstanden ist. Also einfach mit dem Nicht-Identischen. Damit höre ich jetzt erstmal auf.
Danke. Ich drehe noch mal kurz zu mir. Danke, Birge. Ich werde jetzt das Mikrofon rüberstellen. Wir werden das so übersiedeln.
Ach so.
Und ich gebe dann gleich weiter an dich, Lena.
Ja.
Okay. Haben wir dann einen Hörcheck?
Ja, mache ich gleich. Vielleicht.
Ja, man muss auch gar nicht so direkt reinreden.
Ja, genau, aber dann kann ich zurückgelehnt sprechen. Ja. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja. Kann man mich auch in den Weiten des Internets hören? Ja, okay. Also, das wird sich jetzt in mancher Hinsicht unterscheiden, aber auch vielleicht verbinden. Ich soll hier ja auch über die Zukunft sprechen und ich soll auch über feministische Utopien sprechen. Und ich bin wie du auch skeptisch, beziehungsweise ich sage das gleich vorweg, ich halte das für eine Unmöglichkeit.
Die feministische Historikerin Barbara Duden, Zeitzeugin und Aktivistin der zweiten Frauenbewegung, sagte 2017 in einem Interview: Die Geschichte ist für mich nicht etwas, was wir machen können, weil die eigene Erfahrung ist auch die, dass unter der Hand etwas ganz anderes rauskommt, als man sich zunächst vorgestellt hatte in der Bewegung. Das ist ein bisschen das, was du auch gerade gesagt hast. Und die Soziologin und Juristin Ute Gerhardt, ebenfalls eine Protagonistin der zweiten Frauenbewegung, beklagte wiederum auf der letzten Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe in Berlin eine feministische Geschichtsvergessenheit. Im Hinblick auf die feministische Utopie würde ich also mit Barbara Duden und Ute Gerhardt sagen: Erstens, wir können die Zukunft nicht vorhersehen und schon gar nicht steuern, eben weil es so ist, dass weniger wir Geschichte machen, sondern vielmehr die Geschichte uns macht. Und zweitens, wer weitgehend entwurzelt, ja vielleicht sogar historisch ignorant, also geschichtsvergessen, durch die Gegenwart taumelt, disqualifiziert sich weitgehend für den Versuch, etwas über die Zukunft auszusagen. Es gilt der alte Satz: Zukunft braucht Vergangenheit. Zu dem Problem mit der Geschichte kommt ein gravierendes Problem mit der Gegenwart. Der gegenwärtige Feminismus ist nicht nur geschichtsvergessen, sondern noch dazu gegenwartsblind, wobei das eine vermutlich mit dem anderen zusammenhängt. Bevor man sich also an die Zukunft herantraut, muss man verstehen, woher man kommt und wo man heute steht. Nur dann sollte und kann man es wagen, zu fragen, wohin man gehen möchte. Die feministische Aufgabe und Herausforderung besteht aus meiner Sicht momentan nicht darin, ein hübsches Bild einer feministischen Utopie in die Zukunft zu projizieren, die ohnehin unverfügbar ist. Wir müssten uns zunächst einmal um unsere Vergangenheit und um unsere Gegenwart kümmern. Leider passiert das derzeit nicht wirklich. Die gegenwärtige feministische Theorie und Praxis beschäftigt sich nahezu ausschließlich mit Identitäten und angeblich subversiven, queeren Lebensweisen, für deren Anerkennung man kämpfen möchte. In einer immer kleinteiligeren Nabelschau wird bereits die Sichtbarmachung von Vielfalt und Intersektionalität zum politischen Akt erhoben. Das ist das, was du mit Verinselung vielleicht auch gemeint hast eingangs. Leider wirkt das oft wie eine unheimliche Modernisierung von Margaret Thatchers Parole »There is no society«. Die britische Premierministerin, erste Frau in diesem Amt, sagte 1987 in einem Interview mit der britischen Frauenzeitschrift »Woman's Own«: »Wer ist die Gesellschaft? So etwas gibt es nicht. Es gibt einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien.« Worauf sie hinaus wollte war, die Leute sollten sich gefälligst anstrengen und aufhören, vor allem materielle Ansprüche an den Sozialstaat und die Gesellschaft zu stellen. Der zeitgenössische Queer-Feminismus ist ein unheimlicher Doppelgänger dieser Weltsicht und hat den Slogan »There is no society« modernisiert, wenn nicht gar radikalisiert. Nach dem Motto: Wer ist die Gesellschaft? So etwas gibt es nicht. Es gibt nur individuelle Personen, also noch nicht einmal mehr Männer und Frauen, und es gibt Communities, die man sich selbst auswählen kann, im Unterschied zur sogenannten Herkunftsfamilie, auf die Thatcher noch abstellte. Eine solche Bewegung, die sich weitgehend von der Gesellschaftstheorie verabschiedet hat und offenbar glaubt, ohne Gesellschaftsbegriff Politik machen zu können, kann dem real existierenden Elend, das wir heute erleben, wenig bis gar nichts entgegensetzen. Allenfalls eröffnet eine solche Bewegung eine Arena, in dem sich Identitäten und Communities im Kampf um Anerkennung und Teilhabe zerfleischen und darum ringen, dass der Markt doch bitte auch ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen und abdecken soll. Und wo das nicht gelingt, greift man trotzig zu Antidiskriminierungsklauseln. Diese Fragmentierung hat etwas Exzessives, etwas Haltloses. Zu jeder Gruppe findet sich eine Subgruppe, in der es wiederum eine Subgruppe gibt, in der es auch wiederum eine Subgruppe gibt, die ihre spezifischen Bedürfnisse und ihre spezifische Art der Diskriminierung berücksichtigt wissen möchte. Auf diesen Sog verweist nicht zuletzt das Plus am Ende von LGBTIQ+. Wenn man das radikal zu Ende denkt, kann diese Fragmentierung nicht stoppen, bevor sie nicht alles Kollektive in einer Ansammlung vermeintlich einzigartiger Individuen zerlegt und aufgesplittert hat. Diese können dann auf dem Markt der Möglichkeiten und im Kampf um Ressourcen und Rechte gegeneinander antreten. Fatalerweise feiert der zeitgenössische Feminismus diese antipolitische Zersetzung und diese gesellschaftslose, individualistische Weltsicht als Vielfalt und Intersektionalität. Sogar dann noch, wenn sich an der Ausbeutung von Frauen wenig oder nichts verändert oder sich diese sogar noch verschärft. Die marxistische Schweizer Historikerin und Philosophin Tove Soiland hat dieses Bündnis von Neopatriarchat, wie sie es nennt, und Queerfeminismus im Rahmen des sogenannten Genderstreits und in sehr vielen Texten und Vorträgen analysiert und problematisiert. Und Barbara Grubner hat die theoretischen oder einige der theoretischen Grundlagen dazu bei der letzten Veranstaltung dieser Veranstaltungsreihe in Berlin näher erläutert, weshalb ich das jetzt hier nicht tun werde. Ich will auch ohnehin auf etwas anderes hinaus. Ich glaube nämlich, an sich ist es gar kein Problem, wenn sich Gruppen spalten. Die Frage ist, aus welchem Grund und mit welchem Ziel das geschieht. Um jetzt zu veranschaulichen, was ich meine, greife ich auf ein Beispiel aus der zweiten Frauenbewegung zurück. Maria Rosa de la Costa, eine Pionierin und wichtige Protagonistin der sogenannten Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne der 1970er Jahre, hielt 2002 in Rom einen Vortrag, in dem sie beschreibt, warum sie Anfang der 1970er Jahre mit den Genossen, also den linken Männern, brach und sich der feministischen Bewegung anschloss. Sie sagt, sie tat das aus Würde. Das Niveau, so schildert sie, auf dem zu dieser Zeit, besonders bei den Genossen Intellektuellen, mit dem Geschlechterverhältnis umgegangen wurde, entsprach nicht meinen Vorstellungen von Respekt und Würde. Die Frauen, so de la Costa, hatten, Zitat, das Bedürfnis, also das davor war auch ein Zitat, aber nochmal sie im O-Ton, das Bedürfnis, sich als Frauen selbst zu definieren und sich nicht mehr mit den Augen der Männer zu sehen. Es ging um die autonome Konstruktion einer eigenen Identität, die nicht mehr an die Erwartungen der Männer gebunden war. Jetzt könnte man meinen, das entspricht dem, was wir heute Identitätspolitik nennen. Aber das stimmt nicht. Maria Rosa de la Costa erzählt ihre feministische Geschichte wie folgt weiter. Nachdem wir unsere Würde und unsere Identität in Sicherheit gebracht hatten, begann die Suche nach den Ursprüngen von Ausbeutung und Unterdrückung von Frauen. Wir fanden sie in der Reproduktionsarbeit, in der kostenlosen Hausarbeit der Frauen, welche die kapitalistische, geschlechtshierarchische Arbeitsteilung hervorgebracht hatte. Und weiter sagt sie, wir behaupteten, dass die externe Lohnarbeit von Frauen weder die Hausarbeit aufheben noch ihre Gesamtsituation grundlegend verändern würde. Wenn überhaupt, führt die Lohnarbeit dazu, dass zu dem Boss des Ehemannes ein weiterer hinzukommen würde. Emanzipation durch Lohnarbeit war deshalb genauso wenig unser Ziel wie Gleichheit mit dem Mann. Wem hätten wir auch gleich sein sollen, wo wir doch von einer Arbeit überlastet waren, die Männer nicht betraf? Reproduktionsarbeit sollte als Arbeit anerkannt werden, die Zeit, die mit ihr verbunden ist, sollte berücksichtigt werden. Es sollte nicht so getan werden, als könnte man sie einfach mit der Lohnarbeit verbinden. Mich beeindruckt diese Textstelle sehr, denn diese Frauen der 1970er Jahre wussten, dass das, was wir heute Vereinbarkeit nennen, ein vergiftetes Angebot ist, das Frauen heute dazu anhält, als agile Care-Managerin Unvereinbares zu vereinbaren, noch dazu im Dienste ihrer angeblichen Emanzipation. Was wollten diese Frauen anstelle dieser erbärmlichen Emanzipation bis zum Burnout, mit der man heute versucht, die Frauen bei der Stange zu halten? Ich zitiere ein letztes Mal de la Costa. Eine Weiblichkeit, die darin besteht, ständig für die Arbeiten zugunsten anderer zur Verfügung zu stehen, sollte umgewandelt werden in eine Weiblichkeit, die Platz hat für die Reproduktion der Frauen selbst. Die Frage der Hausarbeit war im Übrigen eng verknüpft mit der der Sexualität, die verzerrt und auf ihre Zeugungsfunktion reduziert war. Deshalb waren Kämpfe in Bezug auf Arbeit, Sexualität, Gesundheit und Gewalt eng miteinander verflochten. Bei der Reproduktionsarbeit standen die Körper und mit ihnen die Gefühle und Beziehungen auf dem Spiel. Wenn ich also de la Costa richtig verstehe, ging es bei der Abspaltung von den Genossen also zunächst darum, die eigene Würde in Sicherheit zu bringen, um dann, und das ist jetzt für mich entscheidend, sich der Welt da draußen, der Gesellschaft zuzuwenden. Es ging diesen Frauen nicht um identitätspolitische Nabelschau, um ein Krakeelen, um Anerkennung beim Vaterstaat oder anderen gesellschaftlichen Institutionen. Und es ging auch nicht um ein Pflegen der eigenen Opferposition im abgeschirmten Safe Space. Es ging, so nehme ich diese historischen Quellen zumindest wahr, und in dieser Wahrnehmung spiegelt sich zugegebenermaßen vermutlich auch meine eigene Sehnsucht. Es ging nicht um Sicherheit und ein Beschütztwerden vor der Welt, sondern um eine direkte Konfrontation mit der Welt und ihren Zumutungen. Es ging darum, sich eine eigene feministische Interpretation der gesellschaftlichen Verhältnisse anzumaßen. Es ging um eine Freiheit, die mehr sein sollte als die Autonomie des männlichen Homo economicus. Und es ging um die Suche nach einer noch ungekannten und unvorhersehbaren Weiblichkeit. All das ausgehend von einer Lust am Theoretisieren, einem Begreifen wollen der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich diese weiblichen Wünsche artikulierten. Davon ist heute wenig übrig. Wir stehen vor einem Scherbenhaufen. Lediglich die Themen sind geblieben. Arbeit, Körper, Gefühle, Beziehungen, Mutterschaft, Sexualität, Gesundheit, Gewalt und das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit. Was aber fehlt, ist eine feministische Theorie und Praxis, die diese Themen auf der Höhe der Zeit bearbeitet. Die Frauen der 1970er Jahre hatten es mit einer ganz anderen Gesellschaft zu tun. Sie waren konfrontiert mit der Ökonomie, Ideologie, Politik und Subjektivierungsweise eines untergehenden wohlfahrtsstaatlichen Industriekapitalismus. Wir stehen heute vor etwas ganz anderem. Die ökonomische Shana Subow nennt es Überwachungskapitalismus. Die übrigens österreichische Wirtschaftshistorikerin Andrea Komloschi nennt es kybernetischen Kapitalismus. Der Literaturwissenschaftler Josef Vogel nennt es Informationskapitalismus und wieder andere sprechen vom Krisenkapitalismus. Ich verwende im Folgenden den Begriff von Shoshana Zuboff, weil er bildlicher und anschaulicher ist, was aber nicht heißt, dass die anderen Begriffe nicht manches vielleicht präziser auf den Punkt brächten. Also was ich jetzt versuche, ist in aller Kürze zu skizzieren, was es mit diesem neuen Überwachungskapitalismus auf sich hat, um es dann wieder mit der feministischen Fragestellung zu verknüpfen. Also mit Shoshana Zuboff lässt sich zunächst einmal sagen, dass das, was gemeinhin als Digitalisierung verniedlicht wird, ein Angriff ist. Der Überwachungskapitalismus greift unsere Lebenswelt rücksichtslos an. Man könnte auch sagen, es ist eine neue Runde in der andauernden ursprünglichen Akkumulation oder eine neue Form der Landnahme. Shoshana Zuboff spricht von digitaler Enteignung. Was sie damit meint, ist, dass sich der Überwachungskapitalismus unser Leben in all seinen banalen oder auch sehr intimen Facetten aneignet. Ob Kameras, Mikrofone oder Thermometer, die gesamte, auch ehemals private und geschützte Welt, also so ambivalent das aus einer feministischen Perspektive ist, aber an manchen Stellen war die Trennung von öffentlich und privat vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das von heute aus betrachtet. Also diese gesamte, auch ehemals private und geschützte Welt wird mit Sensoren überzogen. Das Mobiltelefon, das Bett, der Fernseher, die Armband oder die Spülmaschine. All diese Maschinen registrieren, was wir tun, wann wir es tun, wie oft wir es tun, in welcher Regelmäßigkeit und Geschwindigkeit, ob wir dabei schwitzen, lachen oder die Stirn runzeln. Kurzum, sie überwachen uns. Diese Maschinen verwandeln unsere komplexen Erfahrungen und körperlichen Regungen in eindimensionales Verhalten, das sich dann in Form von Daten sortieren, aggregieren und verknüpfen lässt. Daraus lassen sich Wahrscheinlichkeiten über zukünftiges Verhalten errechnen und eben diese Prognosen sind die neuen lukrativen Waren des Überwachungskapitalismus. Allerdings geht es nicht nur um Prognosen, sondern auch um Steuerung und Einflussnahme. Denn künftiges Verhalten und bevorstehende Ereignisse lassen sich logischerweise am präzisesten vorhersagen, wenn man sie selber herbeiführt. Zuboff betont daher, dass man nicht nur Daten über uns sammelt, all die praktischen Geräte, Apps, schreibt sie, stupsen, gängeln, manipulieren und modifizieren Verhalten in spezifische Richtungen. Dieser verschleierte Raubbau an unserer Erfahrungswelt, die man uns als manipulierte Realität zurückspielt, in der wir uns dann freiwillig richtig, nämlich profitabel verhalten, genau das ist digitale Enteignung. Alles, was wir tun, wünschen, fühlen, verwandelt sich in eine Art kostenloser Rohstoff für lukrative Prognosen und Verhaltenssteuerung. Ich denke, wir müssen uns als Feministinnen dringend Gedanken darüber machen, was diese Manipulation in jenen Bereichen anrichtet, für die wir uns als Feministinnen klassischerweise zuständig fühlten. Was bedeuten etwa Geschlecht und Sexualität im Überwachungskapitalismus? Ich würde sagen, sie werden reduziert auf austauschbare Präferenzkategorien, auf Identitäts- oder Verhaltensvariablen, die man dann bei Facebook oder in der Dating-App anklicken kann. Hier gibt es kein Unbewusstes, kein Begehren. Nur Eigenschaften, die sich zu Rechengrößen verdinglichen lassen. Und je mehr es davon gibt, desto besser, denn desto mehr Daten lassen sich abgreifen und desto genauere Prognosen berechnen und desto präziser Verhalten steuern. Mit der Forderung nach Pluralität und Diversität rennt man also beim Überwachungskapital offene Türen ein. Was bedeuten Arbeit, Gefühle, Beziehungen im Überwachungskapitalismus? Auch sie werden zu messbarem Verhalten und algorithmischen Mustern, eben einem Vorhersageprodukt, degradiert und damit eigentlich zerstört. Feministinnen kennen diese Enteignung oder Zerstörung aus der Geschichte der vermeintlichen Aufwertung der Haus- und Sorgearbeit. Diese Tätigkeiten gelten heute, zumindest teilweise, als professionelle Dienstleistung und nicht mehr nur als Liebesdienst und dauerverfügbare Gratisressource. Doch hinter dieser vordergründigen Anerkennung lauert eine uneingestandene Entwertung. Ein Gedanke, den ich auch von Tove Soiland und anderen habe. Denn Care-Arbeit kann sich als Ware auf dem kapitalistischen Arbeitsmarkt nur behaupten, wenn sie sich den dort herrschenden Effizienz- und Rationalisierungsanforderungen unterwirft. Das heißt dann konkret: Arbeitsabläufe werden vermessen, standardisiert, zergliedert, beschleunigt. Diese Professionalisierung vernichtet alles, was diese Tätigkeiten eigentlich ausmacht. Beziehungen, die den anderen als einzigartiges Gegenüber anerkennen. Vertrauen, das befähigt, Unsicherheiten gemeinsam durchzustehen. Oder auch schlicht Zeit, die es erlaubt, auf Unvorhersehbares einzugehen. So wie die Verwandlung des kostenlosen Liebesdienstes in ein warenförmiges Produkt namens Care die tatsächliche Fürsorge letztlich zerstört, so zerstört auch die Verwandlung unseres Lebens in marktfähige Verhaltensdaten die menschliche Erfahrung selbst. Denn unser Leben, unsere Erfahrungen sind komplex, unberechenbar und voller Tücken und Zufälle. Wir sind außerdem geprägt von widersprüchlichen und selbst oft unverständlichen Wünschen und Regungen. Genau das macht jedoch die Tiefe und Reichhaltigkeit menschlichen Erlebens aus. Die Umarbeitung in steuerbares Verhalten oder ein manipulierbares Vorhersageprodukt verflacht und beschädigt unser Selbst- und Weltverhältnis. Übrig bleibt ein verkümmerter Erfahrungsraum, der nur noch aus Korrelation, Kausalitäten, Wahrscheinlichkeitsmustern und tatsächlichen oder vermeintlichen Gewissheiten besteht. Die überwachungskapitalistische Gesellschaft lockt mit Allmachtsfantasien, die eine Emanzipation vom menschlichen Anderen und all seinen Tücken in Aussicht stellen. Diese menschlichen Anderen geraten plötzlich in Konkurrenz mit den digitalen Assistenten und ihren lösungsorientierten Unterstützungsangeboten. Erkennt das smarte Pflaster den Hauttumor nicht viel früher als die Ärztin? Sagt mir der GPS-Tracker meines Kindes nicht viel zuverlässiger, wo es gerade steckt, als mein Kind selbst? Und habe ich mich vor meinem App-gesteuerten Sextoy jemals geschämt? Die digitalen Assistenten vermitteln Gewissheit und Sicherheit, wohingegen Menschen nichts weiter zu bieten haben als Hoffnungen, die sie womöglich enttäuschen, Worte, die andere missverstehen, Vertrauen, das sie missbrauchen und Versprechen, das sie brechen können. Wozu sich all diesen Abgründen menschlicher Fehlbarkeit, Unzuverlässigkeit und Widerspenstigkeit aussetzen? Hinzu kommt, dass unsere Abhängigkeit von den smarten Lebensbegleitern und ihrer sogenannten künstlichen Intelligenz weniger kränkend zu sein scheint als unsere Abhängigkeit von tatsächlichen Menschen. Vielleicht weil Menschen sich unseren Ansprüchen und unserer Verfügungsgewalt entziehen und verweigern können, selbst dann noch, wenn man sie zu Hausfrauen, Dienstboten oder sogar Sklaven degradiert. Generationen von Feministinnen, oder das ist zumindest die Tradition, in die ich mich stelle, haben für eine Gesellschaft gekämpft, in der genau diese menschlichen und zwischenmenschlichen Untiefen nicht mehr verleugnet und zugerichtet werden. Eine Gesellschaft, die es ihren Mitgliedern ermöglicht, mit zwischenmenschlichen Abhängigkeiten und Konflikten auf eine Art und Weise umzugehen, die diese Bindungen nicht in Herrschaft kippen lässt. Das würde heißen, die Verwiesenheit nicht abspalten und nicht leugnen. Das würde auch heißen, die Unvorhersehbarkeit im Zwischenmenschlichen nicht mit verhaltenstherapeutisch angehauchten Befindlichkeitsrunden im Safe Space oder Triggerwarnungen wegzumanagen. Das würde heißen, die Unsicherheiten des Lebens als etwas sozial Bewältigbares anzusehen und sie nicht mit digitalen oder technologischen Erfindungen kontrollieren oder gar ausmerzen zu wollen, wie wir es beispielsweise während der Corona-Krise erlebt haben. Und damit komme ich zurück zur Utopie, die ich ja eingangs als eine Unmöglichkeit bezeichnet habe. Wir können die Geschichte nicht machen. Aber wir können unsere Energie und unsere politischen Anstrengungen auf die gemeinsam geteilte Welt richten, anstatt in einer immer kleinteiligeren Nabelschau um uns selbst zu kreisen. Wir können gemeinsam versuchen, diese Welt zu begreifen und so einen Abstand gewinnen von der gesellschaftlichen Ordnung und ihren Zumutungen. Eine der gravierendsten Zumutungen ist heute, im Zeitalter des Überwachungskapitalismus, die permanente Forderung nach totaler Sicherheit. Shoshana Zuboff spricht auch von einer Tyrannei der Gewissheit. Gerade als Feministin könnten wir uns in eine Tradition stellen, die das Ungewisse, das Unverfügbare und das Erfahrungsnahe verteidigt. Wer sich schon einmal verliebt hat, sich um Kinder kümmert oder jemanden beim Sterben begleitet hat, weiß, die kostbarsten Momente im Leben lassen sich nicht steuern. Sie passieren uns einfach.
Ich mache das jetzt ohne Mikro, ich gebe sozusagen weiter an unsere dritte Referentin. Das reicht einfach das Mikro zu dir.
Perfekt. Ja, also ich wollte auch erst nochmal sagen, also ich freue mich sehr, hier zu sein und danke auch schon mal an euch alle und schön, dass ihr da seid und ja, vielen Dank auch für die Einladung hier und dass ich hier sprechen kann. Ja, mein Vortrag, es wird jetzt teilweise auch ein bisschen einen Bruch geben, genau, mit dem Titel eben ja auch schon Das Utopische als queer-feministischer Bezugshorizont, Fragmentiertes und Unmögliches ist eben ja in meinem Vortrag als Annäherung oder als Suchbewegung zu verstehen, denn im Kontext des Utopischen geht es meiner Ansicht nach vor allem um ein Suchen und weniger um ein Finden oder Auffinden. So hatte es auch in einer der vorigen Sitzungen zu dem Thema Postmodern Talking Joanna Mehnhardt bereits ausgedrückt. Genau. Und ja, innerhalb dieser Suchbewegung werde ich heute einige Snippets, also Schnipsel oder Fragmente präsentieren, die aber auch nicht vereindeutigend sind oder festgeschrieben, vielmehr selbst in Bewegung. Und sie sollen eben zum Nachdenken und Diskutieren über das Utopische beziehungsweise auch genauer über utopische Sozialitäten anregen und sind auch assoziativ zusammengestellt. Zu meiner Orientierung, ja, dem Titel meines Beitrags ist eben auch schon der Begriff queer-feministisch inhärent. Und ja, das bedeutet für mich, dass queere Kämpfe oder zum Beispiel Kämpfe von Transpersonen inhärenter Teil feministischer Perspektiven und auch Kämpfe sind. Und zudem denke ich, es geht um eine grundlegende Analyse und Kritik gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse und um Verbindungen beziehungsweise auch um eine Inhärenz von antifaschistischen, antirassistischen, antikapitalistischen und dekolonialen Kämpfen sowie um Kämpfe gegen Antisemitismus. Und ja, das findet sich eben auch für mich in dem Titel der heutigen Veranstaltung, weswegen ich den auch sehr schön finde, in diesem Titel Sharing Different Heartbeats. Und ja, ich starte nun meinen Beitrag mit dem ersten Snippet zur Utopie bzw. des Utopischen. Susanne Maurer, auf die ich mich in diesem Snippet vor allem beziehe, spricht vom Potenzial des Unbestimmten im Utopischen oder auch vom utopischen Denken als kritische Vorstellungskraft, wie auch in Anlehnung an Ernst Bloch von einem eventuell spürbaren Vorschein des noch nicht im Jetzt, als mitunter vielleicht auch flüchtige Spuren von noch nicht Geschehenem. Und es geht daher um Reimaginationen und Hoffnungen. Im Begriff der Utopie, und darauf habt ihr euch auch bezogen, sind aber auch immer bestimmte Schließungen eingeschrieben. Es zeichnet mitunter ein erstarrtes Bild von Zukunft, wie es auch Christina Thürmer-Rohr im Text Abscheu vor dem Paradies formuliert hat und damit eben ein Hoffen auf eine andere, bessere Zukunft kritisiert. Klassische Utopien in der Literatur dienten eben auch oftmals als Projektionsfläche für kolonialrassistische, für androzentrische, heteronormativ-patriarchale Herrschafts-, Fortschritts- und Aufbruchsfantasien. Das heißt, ja, im Begriff der Utopie liegt daher immer auch eine Gefahr eben von diesen Schließungen, von Totalisierungen, Homogenisierungen sowie Renormierungen. Und es verbindet sich auch damit immer eine Frage danach, für wen denn diese bestimmte Utopie überhaupt eine Utopie bedeutet. Und ich spreche daher auch wieder in Anlehnung an Susanne Maurer vom Utopischen als etwas mitunter Flüchtigem. Und das Utopische kann eventuell auch ja als emanzipatorisches, vielleicht auch unbestimmtes Begehren mit ungewissem Ausgang beschrieben werden, mit dem sich, und das ist sehr wichtig, Macht- und Herrschaftskritik verbinden und ein Begehren, Zitat von Haag und Völker, anders in der Welt sein zu können. Ja, das Utopische kann daher als geprägt von Momenthaftigkeit, von Bruchhaftigkeit, Spannung, Ambivalenz und Konflikt betrachtet werden. Und dies sollte eben auch nicht verdeckt werden. Das Utopische ist in Bewegung. Das Utopische oder das utopische Denken ist ohne Garantie oder ohne eine Perspektive auf ein Scheitern und Gelingen oder einen großen Entwurf, der linear auch mit Blick auf ja, eine nicht-lineare Vorstellung von Zeitlichkeit erreicht werden kann, gedacht. Das Utopische kann eine Energie entfalten, hat also eine energetische Qualität, die vielleicht als fühlbare Suchbewegung beschreibbar ist. Es geht um ein, hier wieder das Begehren als wirkmächtiges Gefühl und Zitat von Susanne Maurer, leiblich vermittelte Passion, die sich auch körperlich Ausdruck schafft. Bewegkräfte der Erhebung, der Überschreitung vorherrschender Realitäten. Ein Unbehagen, ein Zweifel, eine Empörung. Ein konkretes Nicht-Einverstanden-Sein, angreifen und erschüttern, um anderes, Neues rekonstruieren zu können. Gabriele Dietze fasst die Doppelnatur des Begehrens, denn einerseits geht es um ein präsentes Gefühl der Erregung, was gegenwartswirksam ist, und andererseits ist das Begehren sozusagen auf was Zukünftiges gerichtet, auf etwas, was ersehnt wird. Und es geht daher eigentlich um eine ja, in die Gegenwart zurückwirkende Kraft, die empfunden wird, als ob sie bereits Wirklichkeit wäre. Und dies kann eben ja, eine situative, praktische Vorwegnahme einer anderen Möglichkeit zu denken, zu fühlen, zu leben, zu handeln, zu träumen sein, als Experiment oder Erprobung oder ja, als alltägliche soziale Praktik oder mit Bini Adamczak gesprochen als Beziehungsweise oder auch Begegnung und Allianz im Hier und Jetzt, die eben eine alltägliche Trägheit der Verhältnisse durchbricht, als widerständige und gesellschaftsverändernde Kraft von Alltagshandeln, sozialen Beziehungen oder Weisen des Zusammenlebens. Wichtig ist, dass es hierbei eben auch um eine grundlegende Transformation von Arbeit und Leben geht. Und ja, gerade eben ein Blick auf gelebte Erfahrungen machen eben momenthafte, auch provisorische andere Erzählungen, widerständige Subjektivierungen und neue Gefüge der Sozialität sichtbar. Und diese sind sicherlich, und das möchte ich hier auch nochmal deutlich sagen, nicht in Idealform vorhanden oder bruch- oder konfliktlos. Aber eine Orientierung, um die es eben beim Utopischen gehen könnte, wäre eine, die sich in einem utopischen Sinn auf ein gutes Leben für alle bezieht. Ja, diese Experimente können, mit Eva von Redeker gesprochen, sich ausdehnen und Enklaven des Zukünftigen im Gegenwärtigen bilden. Diese Enklaven sind als Vorwegnahmen konzipiert, die sich in offenen Stellen der Geschichte, in Brüchen, in Rissen, im Raum oder auch Zwischenräumen auftun können. Etwas, was sich bereits in gelebten Praktiken andeutet oder auch geschichtlich angedeutet hat. Von hier aus würde ich mich zu einem nächsten Snippet, nämlich zu den Precarias alla Deriva, bewegen. Die Precarias alla Deriva sind ein Kollektiv, ein feministisches Kollektiv, das sich ausgehend vom feministischen Zentrum La Escalera Caracola in Madrid im Zuge eines gewerkschaftlichen Generalstreiks 2002 in Madrid gründete. Die Praxis der Precarias alla Deriva setzt im Alltäglichen, am eigenen Leben und den Bedingungen der Konstitution der alltäglichen Verhältnisse an. Sie suchen mithilfe einer kollaborativen Bewegungstechnik Technik des Umherschweifens, der Deriv, der Begriff kommt eben auch aus einer Psychogeografie oder einer situativen internationalen, genau, und ist als Bewegungstechnik, als eine gemeinsame Bewegungstechnik durch die Stadt kann damit beschrieben werden, indem sie eben die Precarias Deriva sind verschiedene Milieus und Grenzen durchschritten auf der Suche nach neuen Formen eines Gemeinsamen und praktizierten eben diese Bewegung mit einer Frage im Sinne eines fragenden Voranschreitens, nämlich, was ist dein Streik? Und sie nennen eben diese Praxis auch militante Streifzüge oder militante Untersuchungen. Die Frage, was ist dein Streik, stellt urbane Alltagserfahrungen im Rahmen vergeschlechtlichter und prekarisierter Lebens- und Arbeitsbedingungen ins Zentrum. Und sie fragen eben in ihren Bewegungen nach Möglichkeiten, um die gesellschaftliche Ordnung zu unterbrechen und zu destabilisieren. In einer offenen Orientierung suchen sie nach neuen Formen des Gemeinsamen und, Zitat, unerhofften Resonanzen. Und sie finden als Gemeinsames die Prekarität oder einen prekarisierten Alltag. Sie kommen dann durch ein gegenseitiges Erzählen der verschiedenen Prekarisierungen zu einer feministischen Praxis und Sozialität der Sorge als Begehren nach einem noch zu erfindenden gemeinschaftlichen, als provisorisches und prozesshaftes, auch spannungsvolles Gewebe, das sich aus differenten, situierten Erfahrungen zusammensetzt. Und Sorge erscheint hier als Herrschaftskritik und eventuell verbindende, vielstimmige, emanzipatorische Strategie und verweist eben auch auf eine wechselseitige Verbundenheit. Die Precarias a la Deriva fassen diese provisorische Sozialität als Kartografie mit, Zitat, vielleicht sogar ungeschickten Linien, die sich einem Stoff als dem gesellschaftlichen einzeichnen kann. Ich komme dann zu dem dritten und letzten Snippet, beginnend mit der Aussage Vivas nos queremos in der weiblichen Form bzw. in der entgenderten Form Vives nos queremos in der deutschen Übersetzung Wir wollen uns lebend. Dies kommt ja eigentlich aus der lateinamerikanischen feministischen Bewegung, aus der Niuna Menos Bewegung. Und ja, wir wollen uns lebend oder auch wir wollen uns lebendig kann hier eben auch meinen, dass es nicht nur um das Überleben geht, sondern auch um Lebendigkeit. Eva von Redeker fasst dies als Revolution für das Leben. Oder um es mit Sabine Haag zu sagen, wohin wird es uns führen, wenn wir aufstehen und gehen, wenn wir eintreten für das ausnahmslose Recht aller, ein lebbares, von Zwang und Gewalt befreites Leben mit anderen führen zu können. Und dies möchte ich hier gerne mit dem Denken an eine utopische Sozialität der wechselseitigen Sorge verbinden. Und damit wäre eventuell die Orientierung an einem guten Leben für alle erweiterbar auf ein Leben, das darauf basiert, füreinander Sorge zu tragen, wie auch auf eine politisierte Sorge um die Welt. Denn ebenfalls Zitat Sabine Haag, keine neue Welt ohne Reparatur der Welt. Keine Reparatur der Welt ohne Sorge um die Welt, um andere, um uns. Ich komme jetzt noch mal einmal zu einem anderen Kollektiv, nämlich zum chilenischen Performance-Kollektiv Las Tesis, das sich 2019 mit ihrer Performance Un Violador en tu Camino gegen sexualisierte Gewalt und Feminizide einsetzte und für eine feministische Solidarität eintrat. Und Performance-Kollektiv fasst sozusagen oder beziehungsweise führe ich ein Zitat an, das vielleicht auch diese utopische Sozialität fassen könnte. Und genau, Zitat, diese utopische Sozialität als unterirdisches Netz aus Frauen und dissidenten Personen. Aus diesem zarten Gewebe heraus, das die unterschiedlichsten Fäden miteinander verflicht. Das bunt ist und alle Sinne berührt, Grenzen und Kulturen umspannt. Das nicht linear ist, nicht homogen, flammend und zugleich ozeanisch. Fest und zugleich fließend, potenziell unzerstörbar, während es in der Luft verweht, im Wasser zerfließt und sich wandelt auf dem Weg, den wir uns suchen. Damit wir uns gemeinsam mit unseren vielen Strategien des Kampfes neu erfinden. Wir halten so viele Stellungen in diesem Kampf, sie werden sie niemals alle sprengen können. Weil wir bereits zusammen auf dem Weg sind gegen das Patriarchat und jede Form von Unterdrückung. Und ein Zurück gibt es nicht. Zusammen verbrennen wir die Angst. Schließen möchte ich mit einem bildlichen Gedanken der Zapatistas, die sagen, Por un mundo donde quepan muchos mundos, übersetzt für eine Welt, in die viele Welten passen.
Solltet ihr die bisherigen Mitschnitte der Veranstaltungsreihe verpasst haben, dann könnt ihr diese natürlich hier im Mosaik-Podcast nachhören. Wollt ihr mehr über die Veranstaltungsreihe und das feministische Wissenschaftskollektiv erfahren, dann könnt ihr dies unter www.zwischeninstitution-und-utopie.de. Der Mosaikblog wie auch dieser Podcast leben von der ehrenamtlichen Arbeit seiner Redakteurinnen und ist auf Unterstützung in Form von Spenden angewiesen. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr online unter www.mosaik-blog.at.